Da habe ich zu meiner Kollegin gesagt, also wenn ich fahre da heute hin und hatte da meinen Pitch, wie man so schön in Neudeutsch sagt, ich sage, wenn das heute nichts wird, dann drehen wir nächste Woche den Schlüssel hier um. Ja. Dann ist Feierabend. Und zum Glück, ich hatte einen guten Tag. ja, und es hat geklappt und es ging dann also weiter.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir hatten heute einen Podcast mit dem lieben Frieder in Brügge aus Hopsten. Sag mal, was haben wir denn so besprochen im Podcast?
Ja, Frieder in Brügge ist Inhaber, Gründer, Geschäftsführer von der Firma GeoCapture und auch Miamapo. Und ja, Frieder hat uns eingeladen zu sich nach Hopsten in den Neubau, wo wir eine kleine Rundgang gemacht haben. Und im Anschluss sind wir dann nochmal, weil ja noch die Bauarbeiten waren, aus tontechnischen Gründen weitergefahren in den Altbau, in Anführungszeichen, weil so alt war der nun auch wieder nicht, aber die Firma wächst und expandiert. Ja. Und genau darüber haben wir gesprochen.
Ja, in der alten Firma waren wir dann bei Friedhelm im Büro und haben so ein bisschen die Reise mit ihm genommen. Also für mich war es sehr wichtig, so ein bisschen die Entwicklung von ihm mal so zu porträtieren, weil sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen sich das hier auch anhören. Und ich glaube, man kann da von so einem Beispiel auch echt viel mitnehmen. Ist jetzt kein geiler Bauer, aber Vollblutunternehmer. Und ich fand es sehr interessant, wie so die Anfänge waren. Gerade ist jetzt Softwarebereich, aber trotzdem hat man ja so schon Parallelen gehabt.
Ja, und auch an welchen Stolperstein er war und gerade in der Anfangszeit auch musste man an irgendeinem Punkt dann auch All-In gehen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und das war schon ganz interessant, wie er das dann gemeistert hat und da rausgegangen ist und wo jetzt die Firma auch steht.
Genau. So ein paar Sachen hatten wir leider nicht im Gespräch. Das hatten wir dann nachher nochmal im Nachgang, zum Beispiel das Thema KI. Das war voll interessant, dass wir nachher nochmal so ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen haben, gerade was Softwarebereich angeht und wie man das noch so nutzen kann für sich selber. Für die Leute, die GeoCapture auch so auf Instagram folgen, die hatten letztens auch so ein Instagram-Posting, da ging es darum, eine KI hat so ein paar Texte geschrieben, ein paar Kundenstimmen und Bedürfnisse und so, das war irgendwie voll interessant. Und das ist nur so an der Hülle kratzen. Ne? Aber wir wollen euch nicht weiter auf der
Dieser Podcast hier wird übrigens auch von ChatGPT erstellt, da sind wir gar nicht mehr, die hier sprechen.
Das Schöne ist, wenn man so viele Stunden Material hat, kann man so eine KI füttern. Man sagt einfach, das Thema. Also wir müssen dann möglichst, also mindestens 5 Themen vorgeben und alle Texte, also alles, was wir hier sprechen, ist komplett eine künstliche Intelligenz. Nein, Bullshit. Genau. Ihr dürft uns in Haut und Haaren und in Farbe jetzt gleich hören und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Quatschkopf.
Ja, Friedhelm, herzlich willkommen bei uns im Podcast Digital Mobil Vernetzt. Wobei eigentlich müssen wir uns bei dir für die Gastfreundschaft bedanken, weil wir sind nämlich hier in Hopsten.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr hier seid. Bin gespannt.
Genau, wir hatten ja vorher schon eine schöne Rundführung bei euch im Neubau. Wir wurden jetzt hier entführt ins Altbaugebäude. Aufgrund, wir wollten quasi den Bauarbeiten da ein bisschen entgegen ausweichen, dass wir jetzt keine Störung kriegen mit Bohrgeräuschen. Aber so konnten wir Gelegenheit nutzen, ne? Mal beides zu sehen.
Ja, kurz vor dem Einzug steht er jetzt gerade. Also war spannend zu sehen, auch die neuen Räumlichkeiten. Sehr hell, sehr offen, sehr freundlich gestaltet. Also wenn man durch Hopsten fährt, also wer reinfährt, kommt an dem Gebäude von euch sowieso nicht dran vorbei. Am besten mal kurz anhalten und Hallo sagen, würde ich sagen. Also wer in der Gegend ist, lohnt sich definitiv. Genau, Friedhelm, für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du denn eigentlich?
Na gut, wer bin ich? Friedhelm Brügge ist mein Name. Ich bin aufgewachsen, geboren in Hopsten in Westfalen. Wer nicht weiß, wo das ist zwischen Osnabrück und Rheine in etwa. Bin 54 Jahre alt gerade geworden und lebe hier mit meiner Frau und meiner Tochter im Ort und habe GeoCapture, oder bin der Inhaber, Geschäftsführer von GeoCapture, habe das Unternehmen vor circa 12 Jahren gegründet, war vorher viele Jahre als Freelancer, als Softwareentwickler unterwegs, bin eigentlich seit meinem 23. Lebensjahr selbstständig. Und Und heute gibt es halt Geocaching.
Wie kam es dazu?
Zu den besten Ideen gehören eigentlich immer, oder meistens ein paar Freunde und ein Bier. Und so war es auch in diesem Falle. Ich war bei Freunden eingeladen zu einer Treibjagd. Ich selber bin kein Jäger, aber treiben kann ich. Und dann abends halt beim Schlüsseltreiben kam dann der Erste und hatte sein erstes iPhone dabei. Und wir haben also beraten, was man dann damit denn wohl alles machen kann. Und so kam dann irgendwie die Idee, eine App zur mobile Datenerfassung für Architekten zu schreiben. Und das habe ich dann mitgenommen. Und diese Gedanken sind dann immer weiter gereift. Und ich habe mir dann zunächst erstmal die Softwareentwicklung auf dem iPhone beibringen müssen. Das habe ich dann getan. Habe übrigens die erste, damals für die Orts-CDU, die erste Politik-App in Deutschland geschrieben. Da hatten die Grünen und andere, wir hatten noch alle gar keine App. Das war tatsächlich die erste Politik-App in Deutschland. Da war der WDR auch hier zum Interview und so. Also es war schon sehr spannend. Und bin dann angefangen, eine App zu programmieren für Architekten, um eine projektbezogene mobile Datenerfassung zu machen. Das heißt Fotos, Projektdokumentation, Bautagebuch und Ähnliches.
Gibt es die noch, oder?
Nein, die gibt es so in dieser Form nicht mehr. das Problem war seinerzeit, ich bin dann auch mit dieser App bei einem Innovationswettbewerb der Telekom an den Start gegangen, haben damals dann bundesweit den dritten Platz da gemacht. Da ging es um den Arbeitsplatz der Zukunft. Das Problem zu der Zeit war allerdings, dass das Smartphone oder ein iPhone war damals ein absolutes Statusobjekt. Es war unvorstellbar, dass solche Geräte irgendwo in der Praxis auf einer Baustelle eingesetzt werden oder für gewerbliche Anwender. Also, und das war das eine, dass die Geräte einfach... Man hat, der normale Handwerker, der Architekt, der hat diese Geräte nicht auf der Baustelle gesehen, sondern eher in seiner Hosentasche. Und das nächste Problem war, dass die Bereitschaft seinerzeit für Apps Geld zu bezahlen, die war überhaupt nicht gegeben, die war einfach nicht da. Eine App durfte nichts kosten, die hat man für 1 Euro oder für umsonst im App Store gekriegt, aber Geld dafür bezahlen auf keinen Fall. Also war das Geschäftsmodell doch sehr schnell hinfällig. Und und dann begab es sich eben so, dass wir bei einem Kunden, für den ich als Freelancer entwickelt habe, da haben wir ein Projekt gemacht, da ging es um eine Tourenoptimierung, GPS unterstützt, in einem Werkverkehr. Und die habe ich damals für den Kunden entwickelt und über dieses Thema kamen dann die Ortungssysteme mit ins Spiel und eben auch die Erkenntnis, mit Ortungssystemen, da ist der Markt größer und es ist die Bereitschaft auch eher da, Geld zu bezahlen für die Kunden jetzt. Und haben wir auf dieses Pferd gesetzt und eben aber mit dem Unterschied, auch Ortungsunternehmen, GPS-Ortungsunternehmen gab es auch damals schon wie Sand am Meer. Ich glaube, wir haben irgendwo 250 Wettbewerber in Deutschland. Allerdings arbeitet unser System anders als die herkömmlichen Ortungssysteme, bei denen es oft darum geht, wie kommt der LKW am schnellsten und am günstigsten mit Einhaltung der Lenkzeiten von Hamburg nach München. Und wir haben halt von Anfang an darauf gesetzt, dass wir projektbasierend nicht nur Ortungsdaten sammeln, sondern Maschinenstunden sammeln und ähnliche Dinge. Also unser System arbeitet mehr projektbasierend, nicht so optimiert auf Verbräuche und Lenkzeiten und das Ganze. Das können wir zwar alles auch, aber das war damals nicht unser Fokus, sondern wir haben gesagt, wir müssen irgendwo eine Lücke gehen und das waren halt die projektbezogene Datenerfassung da.
Jetzt hast du mal wir gesagt, wer war denn damals wir? Warst du schon Mitarbeiter direkt oder?
Nee, um Gottes Willen. Also ich hatte... Also einmal zu einem war ich ein Entwickler, der andere Entwickler, das war also ein junger Mann, den ich über Umwege kennengelernt habe. Manchmal sind es ja glückliche Zufälle, dass man die richtigen Leute trifft und das ist also ein sehr begnadeter Entwickler, ein junger Mann, der war damals 20 Jahre alt, aber das war jemand, der seit seinem 12. Lebensjahr mit einem Linux-Rechner geschlafen hat, also der absolute Autodidakt. Eigentlich fast ein Nerd, wie er im Bilderbuch steht, aber eben sehr, sehr schlauer und produktiver Mann. Und der ja, der wollte sich damals nach seiner Ausbildung selbstständig machen. Ich habe ihm dann in das Freelancer-Tum verholfen, weil ich Kontakte hatte zu weiteren Kunden, die er bedienen konnte. Und ja, der arbeitet heute nach 12, 13 Jahren immer noch als Freelancer für uns. Ne?
Spannend. Und diese Firma, wofür ihr das entwickelt habt, ist die mit euch gewachsen? Wie lange ist das her?
Das war so um 2010 ungefähr, also 13 Jahre her.
Okay.
2011 ist GeoCapture gegründet worden. Die Software für die Tunoptimierung, die läuft heute noch da, so 1:1. Das war halt ein Kunde auch hier vor Ort, produzierendes Gewerbe, die ich seinerzeit als Freelancer betreut habe, IT-technisch.
Wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr gesehen, okay, das funktioniert ganz gut bei der Firma, das können wir auch weiter ausrollen, oder ja, wie kam so die Erkenntnis?
Dann ist natürlich immer schwer, dass man, also den Start zu kriegen, das ist in der Softwarebranche extrem schwer, weil man natürlich immer das Problem hat, dass man die Software erst bauen muss. Das ist sehr teuer, das kostet Geld. Dieses Geld leiht einem keine Bank, sondern man muss es aus eigenen finanziellen Mitteln tun oder eben, wie es ja heute so Usus ist, dass man sich Venture Capital bitte ranholt. Das haben wir nicht gemacht, sondern ich habe eigentlich über die Arbeit als Freelancer diese Entwicklung querfinanziert. Und und dann hieß es natürlich, die ersten Kunden zu kriegen. Nun, denke ich,
was kostet das denn? Sorry, wenn ich dazwischen grätsche. Aber was kann man sich da für Dimensionen vorstellen, wie man da das vorstrecken muss, so im Groben?
Also ich denke mal, du wirst sicherlich irgendwo deine 300.000-400.000 Euro erstmal brauchen, bis du überhaupt ansatzweise was hast, was du verkaufen kannst. Ne? Denn die Leute sind ja auch schon ein Stück weit verwöhnt oder sind es gewohnt, dass das System viele Funktionen bietet, und wenn du die nicht bietet, brauchst du jetzt gar nicht antreten.
Ja,
das war wirklich eine harte Zeit, auch war auch finanziell eine harte Zeit.
Ja. Also
das ist schon so, dass man dann Haus und Hof aufs Spiel setzt, ne? Weil die Banken, wenn man einen Bankberater fragt, du gib mir mal einen Kredit für eine Softwareentwicklung, der fällt lachend vom Hocker. Ne, dafür haben die gar kein Formular.
Und jetzt beißt er sich wahrscheinlich sonst wohin, oder?
Ja, also kommt man nicht umhin, sein privates Haus zu setzen und alles, was dazugehört. Das war über Jahre waren es anstrengende Zeiten, muss man ganz klar sagen. Heute, wenn sowas fertig ist, denkt keiner mehr darüber nach, was mal gewesen ist, aber ich weiß, dass es mit das Schwierigste war, überhaupt die finanziellen Probleme zu lösen.
Gab es damals dann schon häufiger so den Moment, wo du sagtest, kurz davor standst und gesagt hast, ich mach das nicht mehr weiter?
Den hat es gegeben, ganz sicher. Also ich kann mich entsinnen, da hatten wir eine Anfrage von einem mittelständischen Kunden, das war ein Fertighaushersteller. Und da habe ich zu meiner Kollegin gesagt, also wenn ich fahre da heute hin und hatte da meinen Pitch, wie man so schön in Neudeutsch sagt, ich sage, wenn das heute nichts wird, dann drehen wir nächste Woche den Schlüssel hier um.
Ja.
Dann ist Feierabend. Und zum Glück, ich hatte einen guten Tag. und es hat geklappt und es ging dann also weiter. Aber ja, ich denke mal, durch diese Zeit muss man durch. In der Selbstständigkeit, das ist so ein bisschen anders heute wo Startups sich durch Venture Capital finanzieren lassen, durch Finanzierungsrunden gehen und eigentlich Geld im Überfluss haben. Stand für mich auch nicht zur Option. Ich muss auch sagen, ich hatte auch keine Verbindung in die Finanzwelt. Ich hätte auch nicht mal gewusst, wie ich das überhaupt mache. Wo fange ich an? Wo rufe ich denn an, wenn ich Venture Capital brauche?
Also es gab da noch keinen Plan B, ne?
Nee. Das,
Und wie ging es dann? Jetzt hast du dann die Fertighausfirma sozusagen als Kunden gewonnen. Und dann merkte man, okay, die Lösung, die wir haben, die ist gut. Oder wusste man wahrscheinlich vorher auch schon, weil wir können damit auch Umsatz generieren. Und dann ging es weiter. Wie kam es dann? Was waren so die nächsten Schritte? War dann eher Tiefbau, Galabau, in welche Zielgruppen ging es dann?
Also unser, Hauptbetätigungsfeld war eigentlich immer Galabau und Tiefbau, weil wir halt projektbezogen arbeiten. Wir über die Tatsache, dass ich ordentlich vernetzt bin hier lokal, gab es einige lokale Kunden, die man gewinnen konnte. Wir machen ja ein Cloud-Geschäft. Das heißt, es geht ja nur über Cloud-Gebühren. Das heißt, man muss schon viele Kunden haben, um letztendlich irgendein Gehalt zahlen zu können. Mhm. Es ist wirklich in ganz kleinen, langsamen Schritten. Und die Anlaufphase, bis es dann mal wirklich mal in die schwarzen Zahlen ging, das waren schon 4-5 Jahre. Ne? Also war nicht innerhalb von einem Jahr abgetan oder so.
Okay.
Ja, und da sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg war sicherlich dann der Tag, als mein Telefon klingelte und ich Christoph Honig von Dataflor dran hatte. Und er war also auf der Suche nach einem Partner für Ortungssysteme. Und ich habe ihm gesagt, also kein Problem, ich komme gerne in Göttingen vorbei. Ich kannte die Firma Dataflor damals noch nicht mal. Aber dann hat er gesagt, nee, er würde ganz gerne bei uns vorbeikommen. Und wer unser altes Bürogebäude von damals kennt, wir haben also in einem alten Fachwerkhaus gesessen von 1750. Und ja, mehr übereinander als nebeneinander, was die Räumlichkeiten angeht. Und ich denke, ja, mein Gott, was muss ich jetzt machen? Jetzt kommt er hier auch noch vorbei und sieht das ganze Elend. Ja, aber Angriff ist die beste Verteidigung, was ich also dann gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann war das, 2015, 2016 irgendwo da um den Dreh. Ich bin erstmal hingegangen und habe im Internet mir Bauzeichnungen von Bürogebäuden ausgedruckt und habe die mir an die Wand geheftet. Und als der Honig dann da saß, habe ich ihm gesagt, das sind unsere Pläne für unsere neue Verwaltung. aber es scheint ihm gefallen zu haben, was ich ihm gezeigt habe. Jetzt nicht die gefakten Pläne an der Wand, sondern auch das, was wir mit der Software damals schon gemacht haben, im Bereich Straßenreinigung, Schneeräumdienst und ähnliche, dass wir also dann für Dataflor letztendlich auch den Zuschlag gekriegt haben, da Partner zu sein. Und dann 2016 waren wir dann zum ersten Mal auch auf der Messe, auf der Galabau-Messe in Nürnberg gemeinsam. Und das war auch für uns sehr, sehr erfolgreich damals. Einen komplett neuen Markt, neue Kundengruppen, die wir erschließen konnten, was natürlich wesentlich einfacher ist, wenn man einen Partner hat, der den Fuß schon in der Tür hat.
Und schöne Abende waren es auch.
Schöne Abende waren es auch. Es war ganz witzig. Also wir hatten ein paar Meter weiter war der Stand von der Hochschule Osnabrück. Und da hat die Standleitung ein Bekannter hier aus dem Nachbarort, der den Stand da betreut hat. Und der hatte also dann den ganzen Tag beobachtet, was an unserem Tisch auf dem Dataflor-Stand so passierte. Und er kam dann abends zu und sagte, Jungs, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht, aber ich weiß, dass alles, was Rang und Namen hat in der Galabaubranche in Deutschland, war heute bei euch am Stand. Das war schon mal ein gutes Zeichen.
Ja. Damit auch auf jeden Fall in ein Spektrum getroffen, was die Galabau suchen, ne? Also wo sie irgendwie eine Lösung brauchen, ne? An der Stelle. Ja. Umso mehr merken wir auch, wenn wir im Gespräch sind mit Kunden, dass es nicht immer die Zeiterfassung gibt. Also es gibt ja immer verschiedene Lösungen, die immer davon abhängen, glaube ich, wie die Kunden das dann auch nutzen. Jetzt hast du wirklich Programmieren gelernt, wirklich, oder vielleicht nochmal so einen Schritt zurückzugehen, wie ist so deine Ausbildung, wie kommt das dazu, dass du dann in die App-Entwicklung gestartet bist?
Ja, also man muss eigentlich ziemlich früh anfangen. Also in meiner Jugend, ich bin so ein Kind des C64, das wird deiner Generation nicht mehr viel sagen, aber so den ersten Homecomputer, und mit dem habe ich also als Jugendlicher ganze Nächte verbracht und habe darauf programmiert, gespielt natürlich auch. Und von daher war so Programmieren, Softwareentwicklung war immer so ein bisschen mein Steckpferd. Ich habe dann aber zunächst erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, bin gelernter Industriekaufmann. Und habe dann meinen Grundwehrdienst, den man damals noch machen musste, auch abgeleistet. Und anschließend bin ich dann meinem Ausbildungsbetrieb, was so ein größeres Betonwerk, Betonfertigteilwerk hier in der Gegend, bei der Firma Rekas, gelandet und habe da dann in die IT-Abteilung gewechselt und habe eigentlich einen internen Ausbildungsweg bei IBM, über IBM-Kurse, Lehrgänge beschritten, der dann über 2-3 Jahre ging und das dann eben da eben auch schon bauaffin eigentlich Software da eben für das Betonwerk entwickelt. Auch Zeiterfassungssysteme, Baukalkulation, Abrechnung und so weiter. Also das habe ich gemacht, bis ich 26 war. Dann habe ich meinen Job damals an den Nagel gehangen und bin ins Freelancertum gewechselt. Mit einem Auftrag in der Tasche für 3 Wochen. Mehr Vorlauf hatte ich nicht. Auch das hat sich eigentlich gut gefügt. Auch da über Kontakte, die ich schon hatte, bin ich dann bei einem Softwareunternehmen letztendlich in Los Angeles in den USA gelandet, die Dokumentenmanagementsysteme geschrieben haben, was Mitte der 90er Jahre, da war das State of the Art. Die haben also für Firmen wie Disney, Harley Davidson und anderes Systeme entwickelt. Und ja, das habe ich da als Freelancer für die dann auch 5 Jahre lang gemacht, ne? Bevor ich dann wieder rüber bin, weil irgendwann war das viele Reisen, hat mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht. Denk zurück in die Heimat.
Und wie hat sich dieses Freelancertum, Entwickler-Dasein verändert jetzt? Bist du ja Unternehmer, würde ich sagen. Wie viel steckst du da noch von dem, was du damals gemacht hast, hier drin?
Ja, es ist ja schon eine ganze Menge Erfahrung, die man hat, weil man natürlich immer unterschiedliche Projekte hatte. Ich habe in der Textilbranche gearbeitet, in Softwarebranche, in allen möglichen Branchen. Und ja, man hat schon eine Menge Projekte auch gewuchtet in all diesen Jahren. Also das waren ja sicherlich 25 Jahre als Freelancer, oder wo man auch jede Menge Projekte gemacht hat, wo man dann auch schon ein Gespür dafür gekriegt hat, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren. Und da denke ich mal, das ist auch heute noch meine Stärke hier im Unternehmen, dass wenn ich eine Geschichte höre und ein Entwickler mir was sagt, wie er irgendetwas vorhat, was ich ihm ganz klar sagen kann, das mach mal lieber anders, weil das wird so nicht klappen. Und da ist Erfahrung eigentlich auch eine Menge wert.
Jetzt 2016 Galabaumesse, da warst ihr, wie groß war dein Unternehmen da, wie groß ist es jetzt, um so ein bisschen die Entwicklung da auch mal vielleicht darzustellen?
2016, da muss ich kurz überlegen, da waren wir 2 Azubis, ein Festangestellter und ein Freelancer. Also, wenn wir das beziffern, 3, 3,5 Leute, ja, vielleicht. Ja. Heute sind wir ziemlich auf dem Kopf genau 40 Mitarbeiter. Also es hat schon eine sehr gute Entwicklung gegeben. Unsere Unternehmensentwicklung, Umsatzentwicklung ist eher exponentiell zu sehen. Wir haben sehr hohe Steigerungsraten, sind sehr erfolgreich am Markt unterwegs. Heute kämpfen wir mit anderen Problemen wie noch vor 8, 9 Jahren, wo vielleicht die Finanzen das größere Problem waren.
Und 2016 war, glaube ich, hauptsächlich das Thema Ortung bei euch.
Richtig, genau. Da ging es eigentlich ausschließlich um Ortung. Wir haben seitdem aber auch konsequent unser Produktportfolio erweitert. Das heißt, Arbeitszeiterfassung, mobile Arbeitserfassungssysteme ist ein großes Thema bei uns. Eben auch alles GPS-basierend, über Smartphones, über im Fahrzeug stempeln, über Fahrzeugbewegungsdaten Stempelungen erzeugen und andere Sachen. Also wir haben da eine ganze Bandbreite, denke ich mal, die auch so am Markt einmalig sind, was wie man jetzt letztendlich Stempelungen erzeugt. Wir können das über einen Tachografen machen. Und es gibt zig Dinge, wie man bei uns Stempelungen erzeugen kann. Die Arbeitszeiterfassung war sicherlich nochmal ein großes Thema und auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal am Markt, denn wir müssen uns ja von denen letztendlich unterscheiden, die nur Ortung können. Nur Ortung, dann ist man austauschbar. Nur Ortung kann jeder. Über 200 Firmen, habe ich eben schon mal gesagt. Und Ortung und eine vernünftige mobile Arbeitszeiterfassung, dann ist man schon, ja, nicht allein auf weiter Flur, aber dann ist man schon, hat man schon ein sehr gutes Alleinstellungsmerkmal. Und das haben wir konsequent erweitert in den letzten Jahren. Wir haben als weitere Produktbausteine noch die Werkzeugortung über Beacon-Technologien, haben da jetzt gerade kürzlich eine Partnerschaft mit Hilti bekannt geben können, also dass wir das Hilti On-Track-System ist direkt dann mit unserem System verknüpft und es gibt also eine offizielle Partnerschaft jetzt mit Hilti auch, was sicherlich auch wieder ein sehr guter Meilenstein ist für unser Unternehmen. Wir haben weiterentwickelt in Richtung mobile Datenerfassung wieder, was jetzt eigentlich die ursprüngliche Idee war von GeoCapture, dass wir also wieder digitale Formulare haben, Fotos, Unterschriften, diese ganzen Dinge. Das Thema war viele Jahre eigentlich tot, aber es ist jetzt wieder da und wir haben auch die Lösung wieder. Aber es ist eine komplette neue Entwicklung. Es ist also nichts mehr da von dem, was wir vor 12 Jahren da mal entwickelt haben. Ja, last but not least, das letzte Thema ist eigentlich ist auch eine Tourenplanung. Und diese Tourenplanung haben wir auch so angefasst, dass wir dass sie sehr gut für den Galabaubereich einsetzbar ist, denn viele Galabauer machen auch Grünpflege, machen Winterdienst und da haben wir einige erfolgreiche Projekte jetzt in den letzten anderthalb Jahren, so lange sind wir damit am Markt, schon durchgeführt und das ist ein weiterer Baustein in der gesamten GeoCapture-Lösung, der dann wiederum, wenn ich also die Arbeitszeiterfassung nehme, die Ortung, die Formulare, die Tourenplanung, das ganz umfänglich ist dann schon eine Lösung, die einmalig auf dem Markt ist. Die gibt es kein zweites Mal.
Das hast du wahrscheinlich auch in den letzten Jahren gemerkt, der Galabor ist ja untereinander sehr, sehr gut vernetzt. Gibt es für dich einen Meilenstein, wo du sagst, okay, mit der und der Firma, die hat dazu beigetragen, dass es verbreitet? Oder
andersrum vielleicht, ja. Welcher Typ Galabau ist die Firma, wo ihr am meisten gewachsen seid durch? Also wodurch ihr am meisten irgendwie gemerkt habt, ach, so geht das da, so müssen wir das irgendwie ändern, das System. Welche Art und Weise, es gibt da verschiedene, wie du den auch schon erfahren hast.
Also ich meine, der Galabau, wenn man ihn sieht, es gibt die meisten Galabau-Unternehmen sind ja irgendwo 10 bis 20 Mitarbeiter da. Das ist so eigentlich die Standardgröße. Es gibt wenige, die 200, 300 Mitarbeiter haben. So, und die natürlich haben wir auch von denen welche in der Kundschaft, ist klar, aber eigentlich ist es doch eher der normal große Galabauer, der unser Kunde ist. Wir haben also keinen Kunden, der im Bereich Galabau so heraussticht, dass ich sagen muss, das ist, wenn der uns weglaufen würde, würde die Welt untergehen oder so, weil es ist gut verteilt. Bei uns zum Beispiel Durchschnittskunde betreibt bei uns 10 Fahrzeuge. Das ist der Durchschnitt. So, es gibt natürlich auch größere. Wir haben dann auch ein DAX-Unternehmen wie ThyssenKrupp in der Kundschaft. Die haben natürlich weitaus mehr. Ja, aber es gibt auch den klassischen Ein-Mann-Unternehmer, der ein Fahrzeug hat. Also uns ist es letztendlich egal. Wir betreuen den anderen genauso gut wie den Großen, wie den Kleinen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil letztendlich von der Cloud-Lösung für den Kunden, dass sie skalieren kann mit dem Geschäft, was er hat. Wächst der Kunde, wächst unsere Lösung mit.
Wie hat sich so denn dein Arbeitsalltag gewandelt in den letzten Jahren? Also ich meine, wahrscheinlich vom Anfang, da hat man wahrscheinlich alles gemacht, entwickelt, Vertrieb, ja. Akquise. Mittlerweile hast du das ja auf mehrere Schultern auch verteilt.
Ja, also gut, das also erstmal, er ist nicht mehr ganz so lang, wie er früher mal war. Also ich weiß, zu den Anfangszeiten, da waren 70, 80 Wochenstunden, war die normale Taktung. Es musste einfach sein, weil wir mussten es rausbringen, es musste fertig werden. Und heute, wie hat sich's geändert? Also das... Ich denke, dass ich in den letzten Jahren eigentlich immer versucht habe, dass ich alles das, was mich operativ bindet, dass ich das, ich will nicht sagen, loswerden muss, aber dass ich mich von dem befreien muss, damit ich mehr Zeit für Strategie habe. Heißt also, was ist operativ? Software entwickeln ist operativ, verkaufen ist operativ, eine Buchführung ist operativ. Sodass ich also den Rücken frei habe für Strategie. Und ein ganz wichtiges strategisches Thema ist Personal. Personalbeschaffung, Personalknappheit ist heute überall das große Thema. Das ist natürlich bei uns nichts anderes. So, und also muss ich natürlich sehen, dass ich mich dem Thema besonders widme, damit ich gute Leute bekomme und auch gute Leute halten kann. Das andere ist, dass ich muss mir natürlich auch überlegen, wo liegen meine persönlichen Stärken. Ja, und da muss ich ganz einfach sagen, die größte Stärke, die ich natürlich habe, ist, dass ich über 25, 30 Jahre Softwareentwicklungserfahrung verfüge. Das heißt also, was Produktstrategie angeht, Lösungsdesign, bin ich nach wie vor noch drin. Zwar auch nicht mehr so im Detail, also das heißt, aber ich gebe zumindest die Richtung vor und sage, da und da diese Richtung marschieren wir. Natürlich haben wir auch heute einen eigenen UX-Designer und Produktmanager und Entwicklungsleiter, die sich um die Detailfragen dann mehr kümmern. Aber ich lasse mir eigentlich nicht nehmen, dass ich auch bei der Produktentwicklung noch ein gehöriges Wort mitrede.
Jetzt sagst du bist ja quasi so mein Alter, mit 31 warst du richtig mit 70, 80 Stunden am Arbeiten hast du darauf hingearbeitet, um das zu erreichen. Und jetzt, die Arbeitszeit wird sich jetzt ein bisschen schon verringert haben.
Es ist weniger geworden, ja. Aber es ist aber auch so, wenn man dann das eine operative Geschäft an einen Mitarbeiter abgegeben hat, tut sich sofort das nächste auf.
Ja.
So, und so war es ja hier dann auch. Wir haben jetzt die letzten anderthalb Jahre damit verbracht, unseren Neubau aufzusetzen. Das war immerhin auch ein Investitionsvolumen von über 3 Millionen. Und da kommt man so ganz aus der Bauleitung auch nicht raus, weil das, klar gibt es Architekten und sonst was, aber man muss jeden Tag dahin und mit Handwerkern sprechen. Und das war dann halt das, was mich dann die letzten 14, 15 Monate gebunden hat. Hinzu kommt noch, dass wir in den letzten 12 Monaten, wir haben eine Niederlassung in Salzburg in Österreich gegründet, wir haben eine in der Nähe von Arnhem in Döttingen in den Niederlanden gegründet. Auch das, da ist man selber mit im Boot, das kann man nicht an irgendeinen Mitarbeiter einfach so abgeben, das funktioniert nicht. Da muss Personal beschafft werden, man muss Büroräume mieten, man muss zum Notar und Firmen gründen und das Ganze. Also es ist nach wie vor genug Arbeit da.
Und wie viel von diesen Arbeiten sind Arbeiten, die dir Energie rauben oder dir Energie geben, wenn du das irgendwie aufteilen würdest? Du denkst irgendwie, früher hat dir, sag ich mal, diese Leidenschaft des Programmierens mehr Energie gebracht, wo du dachtest, du hast dich da so in den Flow irgendwie reinbegeben, hast daran gearbeitet, hast die Zeit nicht gemerkt, oder?
Also Softwareentwicklung ist für mich dann eigentlich eher Entspannung.
Ja.
Natürlich schreibe ich heute auch noch mal ein paar kleinere Programme für das ein oder andere Kundenprojekt mal. Aber eigentlich ist es ja Entspannung, weil man muss sich nicht aufregen, man kann eine Aufgabe lösen, man hat seine Ruhe, das Telefon klingelt möglichst nicht und was natürlich sehr viel Energie kostet, ist Personal eigentlich. Man hat es natürlich mit unterschiedlichen Menschen zu tun, klar, es macht auch Spaß, aber das für mich ja mit 54, also die Entwickler, die sind heute 24, sind 30 Jahre jünger als ich, sind eine völlig andere Generation. Die reden von Work-Life-Balance und anderen Dingen, wo ich manchmal nur staunen kann. Ne? Aber
Aber ist, glaube ich, hier auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil ich seid ja jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie im Ballungsraum, sondern es ist ja schon ein sehr ländliches Umfeld. Die Leute dann zu bekommen, oder? Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Herausforderung, oder?
Aber das haben wir auch sehr früh erkannt. Also wir kriegen auch Bewerbungen aus Köln, Berlin, Hamburg, aber die schauen wir uns gar nicht näher an, weil wenn die Leute auch sagen, sie würden hier in den Ort ziehen, so werden sie spätestens nach einem halben Jahr merken, ups, ich bin da doch in Hobsten. und dann werden die nicht bleiben auf Dauer. Das bringt uns also herzlich wenig. Also war so von vornherein die Erkenntnis da, wir müssen selber ausbilden. Und das tun wir. Und wir haben den Vorteil, wenn wir die jungen Leute hier in der Region gewinnen, der Westfale hat nun mal eben den Ruf, dass er sehr, sehr ortsansässig ist und bodenständig. Und das machen wir uns dann natürlich so ein bisschen ein Stück weit auch zunutze. Das heißt, wir wissen, wenn hier jemand ausgebildet ist, hier gut zufrieden ist, vernünftig bezahlt wird, vernünftig behandelt wird und so, dann und einen interessanten Job hat und nette Kollegen, dann bleibt er auch.
Und macht ihr das auch hier bei den Schulen in der Gegend, dass ihr die Schulklassen unterstützt mit irgendwelchen Projekten oder so?
Ja, wir machen natürlich, ob das MINT-Projekte sind oder ja. Ausbildungsplatzbörsen. Wir haben, wir gehen zu den Hochschulen hier in Steinfurt. Wir haben da verschiedene Dinge und Verbindungen, Verknüpfungen. Wir haben selber hier eine gute Schullandschaft vor Ort. Also hier kann man ja von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe auch alles machen im Ort, was viele nicht glauben. Hier in Hopsen gibt es die älteste private Wirtschaftsfachschule in Deutschland, soweit ich weiß. Ja.
Okay.
Da sind alleine, also für so einen Ort wie unseren Ort mit 5000 Seelen, da gibt es allein über 1000 Schüler an der Schule. Ne? Das Einzugsgebiet ist riesig und davon profitieren wir natürlich auch. Und dann geht es natürlich darum, dass man einen attraktiven Arbeitsplatz bieten kann. Also wer jetzt mal Gelegenheit hat, sich unser neues Gebäude anzugucken, der wird sehr schnell merken, dass das geprägt ist von... ja, eigentlich Mitarbeiterwohlfühlzonen vom Fitnesscenter über alle möglichen Annehmlichkeiten für den Mitarbeiter, sodass zumindest von der Infrastruktur her das Bett da gemacht ist für die jungen Leute. Und ich denke mal, das, was wir dann da jetzt gebaut haben, wird sicherlich nochmal einen guten Beitrag dazu leisten, dass wir weiterhin in der Lage sind, Mitarbeiter zu finden. Wir haben in diesem Jahr erfolgreich 5 neue Azubis anwerben können für den 1. August. Und das hat auch eine Menge mit dem neuen Gebäude zu tun.
Wenn du das heute nochmal machen würdest, wenn du jetzt heute nochmal 25 Jahre alt wärst, würdest du dann auch die 70, 80 Stunden in der Woche kloppen und sagen, ich arbeite darauf hin? Oder was würdest du heute anders machen?
Ich glaube, man kann gar nicht anders, wenn man in die Selbstständigkeit gehen will und wenn man Erfolg haben will, dann muss man. Wer keine Lust zum Arbeiten hat, der soll das lieber bleiben lassen. Was man sicherlich oder was ich mit dem Wissen von heute anders machen würde, ich würde mich mehr mit der Kapitalbeschaffung befassen zu Anfang hin. Also so wie es heute eigentlich auch in den Hochschulen gelehrt wird, aber dass man jemanden hat, der einen mit Risikokapital letztendlich versorgt, das macht dann vieles, vieles einfacher. Ja, aber ansonsten ist es eine Herausforderung, ist es immer. Es wird zwar heute immer viel gesagt, ja, man darf auch scheitern im Leben, man darf auch scheitern, ja, ist alles ganz gut, wenn ich mit dem Geld anderer Leute scheitere, dann darf man das sicherlich, wenn ich selber Haus und Hof gesetzt habe, da darf man nicht scheitern. Und dann ist, dann gehört Scheitern auch nicht mit zum guten Ton. Und wenn man heute manchmal so das Vokabular aus der Startup-Szene hört, so dass das Scheitern quasi mit dazugehört und dass man eigentlich fast stolz darauf ist, dass 70% aller Startups scheitern, dann finde ich das manchmal ein bisschen sonderbar.
Vor allem, ja, es ist ja nicht nur deine Familie, die davon abhängt, sondern viele, die auch da mit im Boot sitzen.
Ja, gerade heute ist es natürlich. Sind die Mitarbeiter auch da? Ne? Die wollen auch jeden Monat ihr Geld haben, aber das ist der Vorteil halt an dem Geschäftsmodell einer Cloud-Software ist, wenn es einmal läuft und man hat ausreichend Kundschaft, dann hat man ja auch regelmäßig gleichmäßige Einnahmen, sodass also dieser finanzielle Druck heute überhaupt nicht mehr gegeben ist.
Was sind so die Ziele, die jetzt noch mit GeoCapture, was wollt ihr kurzfristig machen? Gibt es langfristige Entwicklungspläne?
Ja, also es gibt schon noch viele Dinge, die wir vorhaben. Also der eine Punkt ist ganz sicherlich die Internationalisierung. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur in Österreich und Niederlanden Fuß fassen, sondern Polen, Spanien, England, Italien. Also das ist schon ein Ding, also den Sprung über die Grenze hinweg. Was mich da wirklich noch reizt, dass... Es ist zwar auch sehr anstrengend, ja, sowas zu machen, das ist nicht mal eben so, aber es macht auch Spaß. Produktentwicklung geht natürlich auch immer weiter. Auch da, ich will jetzt nicht über unsere Entwicklungsstrategie, was Produkte angeht, gut, sprechen, ja. Weil das lassen wir besser hier. Aber die, haben wir mit neuen Entwicklern mehr Ressourcen, haben wir noch einiges vor. Unsere Software ist mittlerweile auch über 10 Jahre alt. Also auch da wird es ein Redesign geben, dass es einfach dass der Auftritt noch moderner wird. Das normale Anwender merkt das vielleicht nicht, aber ich bilde mir ein, wenn ich eine Oberfläche sehe, dann kann ich so ungefähr das Bauen der Software ermitteln. Und das ist eine Aufgabe, die wir sicherlich vor der Brust haben.
Ein persönliches Ziel?
Persönliches Ziel, na, ich bin 54, habe also gesagt, irgendwann mit 60 wollte ich eigentlich in den Ruhestand gehen. Das heißt, es sind noch 6 Jahre, also werde ich mich irgendwie auf meinen persönlichen Exit in irgendeiner Form vorbereiten müssen. Nicht nur mich, sondern eben auch das Unternehmen dafür fertig machen, dass es ohne mich klarkommen kann. Und das ist schon, also dieser Prozess ist eigentlich schon gestartet mit über die entsprechendes Personal, was wir eingestellt haben, einfach damit die Abhängigkeit von meiner Person nicht mehr so da ist. Wie dann so ein Exit letztendlich aussehen wird, das muss man sehen. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund von Private Equity, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, dass im Markt im Augenblick kaum Monat vergeht, wo nicht irgendwo ein Wettbewerber von irgendwem wieder gekauft wird. Und dies war für mich, wenn ich diese Geschichten höre, die Storys sind ja immer gleich. Ja, wir helfen euch, ihr könnt gemeinsam mit unseren Erfahrungen, unserem Kapital weiter wachsen und stärken. Und das sind ja aber letztendlich, geht es darum, das Unternehmen nach 7, 8 Jahren Gewinn bringend weiter zu verkaufen. Das heißt, da zählt dann eine Produktstrategie nicht mehr, da zählen Mitarbeiter sowieso nichts mehr. Das ist für mich nicht der Ansatz. Es ist, weil mir tut es dann immer leid um die Kunden und um die Mitarbeiter, die darunter leiden müssen, dass sowas passiert. Von daher ist meine persönliche Strategie eher in Richtung Management, Buyout oder Buy-in, solche Dinge. Also das heißt, Leute, die investieren, um es selbst weiterzuführen. Und da sind natürlich die Mitarbeiter, die wir haben, die jetzt in der mittleren Führungsebene sind, geradezu dafür prädestiniert, dass es so kommen kann.
Jetzt haben wir viel über Geocapture gesprochen, aber es gibt ja noch eine neue Firma, die sich da aufgetan hat bei euch. Vielleicht magst du über Miamapo noch was erzählen.
Ja, Miamapo. Was wir da gemacht haben, ist, es war ein Kundenprojekt, ich kann auch ruhig den Kunden sagen, das war die Firma Quadhammer aus von Oldenburg.
Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, und wir haben also da im letzten Jahr ein Projekt gemacht für die Grünpflege und für den Winterdienst, Tourenplanung, ähnliche Dinge. Und wir haben also dann einen Datenimport von denen gemacht und ich kriegte also eines Tages mal eine ZIP-Datei mit 600 JPEGs drin. Und das waren also alles irgendwie Bitmaps von Google-Zeichnungen, wo auf einer Google-Karte Flächen markiert wurden und in unterschiedlichen Farben, was dann für den Winterdienst halt da war. Und man hat uns also gebeten, diese Karten zu importieren. Und da ist mir die Idee gekommen, Mensch, wie macht ihr das überhaupt? Ja, und dann hieß ja, wir machen es mit Paint, also Screenshot, Paint und drauf rummalen. Ich sage, wenn sich was ändert, ja, dann müssen wir es nochmal machen. Woher kriegt ihr die Quadratmeter, die ihr da räumen müsst und andere Dinge? Ja, geht darüber nicht, müssen wir rausfahren, müssen wir messen. Und dann kam halt die Idee zu sagen, okay, was ist denn, wenn wir einen Karteneditor schaffen, wo man genau dieses Problem mit lösen kann? Das heißt, ich habe eine Google-Karte und kann Flächen markieren, kann eben auf dieser Karte malen, kann Massenermittlung darüber machen, zumindest eine grobe Massenermittlung, was Quadratmeter angeht, was Längen angeht und ähnliche Dinge. Und wenn wir das machen, dann machen wir es dann gleich so, dass dann nicht der Geocapture-Name dran steht, sondern wir machen es als Ausgründung, das heißt als eigenes Unternehmen, denn wir wollen, diese Software ist so entwickelt, auch von den APIs und Schnittstellen her, dass sie also ohne weiteres in jede andere Software integriert werden kann. Und dazu musste dann halt das Geocapture-Label passte da nicht mehr drauf. Also haben wir ein eigenes Unternehmen gegründet. Das ist Miamapo.
Wo sitzen die jetzt? Die Mitarbeiter von Miamapo?
Die sitzen auch noch hier. Also im Augenblick bin ich der Einzige. nein, also das ist natürlich im Augenblick noch so ein bisschen der identische Vertrieb und eine ähnlich gelagerte Entwicklungsabteilung und so weiter. Also das, aber es ist ganz klar so, als Marke, als als Name soll das schon ein eigenständiges Ding werden und das wird es auch. Also wir sind jetzt erst seit Anfang des Jahres sind wir im Vertrieb gestartet mit Mia Marpo, haben jetzt ja doch schon einige gute Testkunden, die das System nutzen, die damit arbeiten. Das geht quer durch alle Branchen, das ist das Schöne, da sind Hochbau-, Tiefbauunternehmen dabei, Galabau natürlich, Schneeräumdienste, Grünpflege, wo ich ja auch Flächen und Längen und alles Mögliche brauche und wo es auch wichtig ist, dass die Leute, die vor Ort sind, auch wissen, was sie denn da tun müssen, denn mit mir im Mapo kann ich diese Karten, die ich entwerfe, auch einfach per Link teilen. Ich kann sie integrieren in unsere Tourenplanung, sodass der Mitarbeiter, der vor Ort ist, auf seinem Tablet guckt und sieht die Skizze und weiß genau, was er zu machen hat. Und diese Notwendigkeit, die bin ich eigentlich gekommen, weil wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist gegenüber ein Supermarkt ein kleiner. Der hat auch so alle paar Wochen kommt dann ein Grünpflegedienst vorbei, die den Rasen da mähen und die Bäume beschneiden. Ja, das haben die auch schon auf unserer Seite der Straße gemacht, obwohl sie keiner dazu eingeladen hat. Und das sind die Dinge, die in der Praxis passieren. Die Leute wissen vor Ort nicht, was sie machen sollen. Mhm. Wo sie, welche Hecke sie schneiden sollen, da wird zu viel geschnitten, zu wenig geschnitten, werden Arbeiten vergessen. Und so über Mia Marpo habe ich immer einen aktuellen Stand dieser Karte, dieses Einsatzplanes in der Hosentasche.
Da würdest du sagen, diese Probleme, die deine Kunden haben, wo du denkst, das ist ein super Case, den man entwickeln kann, wo man eine Lösung für entwickeln kann, dann guckst du immer, okay, ist das jetzt nur ein Problem, was eine kleine Zielgruppe hat oder eine große Zielgruppe hat? Ist das schon ein Entscheidungskriterium zu sagen, da gehe ich jetzt voll rein?
Also je größer die Zielgruppe ist, umso besser ist es. Und bei Mia Marpo habe ich eine sehr große Zielgruppe gesehen, nicht nur die Baubranche, man denke mal an Eventmanagement, Konzerte, Festivals. Wenn man sich dann mal mit jemandem unterhält, der als Eventmanager diese Events durchführt, worum geht es denn da? Um Kabellängen, um wo steht die Würstchenbude und wo steht die Tribüne, wo sind die Parkplätze, die Notausgänge und das ganze Zeug. Das kann ich ja alles damit zeichnen, erstellen im Entwurf und ob in der Kabelverlegung ist, Rohrleitungsbau, Golfplätze, klassisches Thema auch. Wir haben also einen Rasenmäherhersteller in unserer Mia Marpo Kundschaft, der damit das automatisierte Rasenmähen seiner Golfplätze, der Golfplätze seiner Kunden plant, weil er da halt sehr komplexe Formen, so ein Golfplatz ist ja jetzt nicht quadratisch, rechteckig oder so, sondern hat halt geschwungene Formen, Rundungen und dann ist natürlich die Flächenermittlung mit Mia Marpo nur ein paar Mausklicks entfernt.
Das ist spannend, das ist ja so ein ähnlicher Weg quasi wie mit Geocapture, ne? Also angefangen von einer Tourenplanung, das dann auch weiter skaliert und hört sich nach dem nächsten an.
Ja, ich bin gespannt. Also ich habe es absichtlich dann auch so gemacht, dass ich hier einige Mitarbeiter mit ins Boot genommen habe. Das heißt, das sind beteiligt am Unternehmen Mia Marpo und wir hoffen, dass wir damit ein weites gutes Stück Software haben, was ich vielleicht noch nicht heute oder morgen oder nächstes Jahr. Aber es wird sich sicherlich an den Mann bringen lassen. Der Markt ist da, da bin ich mir ganz sicher. Die Resonanz ist bisher hervorragend. Und auch der Entwicklungsstand, den wir heute haben, ist hervorragend. Die ersten Gespräche laufen auch mit anderen Softwarefirmen, auch mit Dataflow zum Beispiel, dass die Integration in Dataflow erfolgt von Mia Marpo. Warum soll das nicht funktionieren? Das wird schon.
Schönes Schlusswort, das nehmen wir. Genau, und wer da mehr zu wissen möchte, wir verlinken natürlich die ganzen Websites noch bei uns in den Shownotes, sodass ihr da reingucken könnt. Und bedanken uns für das sehr, sehr Dankeschön schöne Gespräch.
Alles klar, ich danke euch. Viel Erfolg weiter.
Danke. Ciao. Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.